4. Jahrhundert einen großen Streit. Menschen haben sich überlegt, wie ist denn Jesus Christus zu verstehen? Ist er mehr Mensch oder ist er mehr Gott? Oder ist er Mittler zwischen Mensch und Gott? Oder ist er beides? Oder was ist er? Ihr glaubt gar nicht, dass die Menschen aufgewühlt hat. Sie hat sich so sehr aufgewühlt, dass im 4. Jahrhundert ernsthafte Kriege geführt wurden. Zwischen den sogenannten Trinitariern und Arianern. Und diesen Kriegen sind viele Menschen zum Opfer gefallen. Man wollte quasi die Gegenmeinung mit Macht ausrotten. Tolle Christen. Ich verstehe nicht, haben die jemals Jesus zugehört? Oder was ist denn denen so aufgegangen, dass sie auf einmal so gegeneinander los sind? Verstehe ich nicht. Und so wogte das hin und her. Und irgendwann war man sich dann doch einig, die trinitarische Glaubensformel sollte gesiegt haben. Und das heißt, dass jetzt im Himmel herrschen Gott Vater, Gott Sohn und Gott der Heilige Geist. Nun würden manche in ihrer Oberflächlichkeit denken, Mensch, das sind ja drei Männer. Was machen denn die im Himmel? Wo bleibt die Frau? Und dazu müsst ihr euch noch vorstellen, dass auch Priester, die oft auch das Enthaltsamkeitsgelübde abgelegt haben und nicht heiraten durften. Und die wünschten sich nichts sehnlicher, als eine Frau vor Augen zu haben. Das kann man verstehen. Und es gibt ganz tolle Berichte aus dieser Zeit, das glaubt ihr gar nicht, wie Priester oder Bischöfe die Märtyrerschaft von Jungfrauen hochgepriesen haben. Das müsstet ihr mal lesen, das gibt es wirklich, das ist hocherotisch. Also es spielt sehr viel Menschliches eine Rolle. Und nun geht es weiter zu einer nächsten Synode, im Jahre 410 ungefähr, also schon die ganze Zeit her. Da haben sich die Priester, die Bischöfe versammelt und haben neu nachgedacht, wie machen wir das mit dem Glauben? Was machen wir mit Maria? Und diese Synode war in Ephesus. Und ich kann mir vorstellen, in einer Pause wandelten diese Bischöfe mal durch die schönen Tempelanlagen in Ephesus und da waren ja auch diese wunderschönen Göttinnenstatuen da. Diana, die wir so heute kennen von Sanssouci oder von, wie heißt der Park bei Wörlitz, genau. Und dann dachten die, oh ja, das ist toll. Und genau auf dieser Synode haben die das beschlossen, dass Maria die Gottesgebärerin ist. Das passt zusammen. Es ist vielleicht nicht gut, sich darüber lustig zu machen. Ich möchte aber nur ein bisschen deutlich machen, wie denn was entwickelt sich hat. Und wie auch gerade Christen ein Problem haben mit dieser Gottheit, dieser scheinbar männlichen. Was meint ihr? Ist Gott männlich?
Nein.
Nicht? Was ist denn dann?
Gar nichts.
Gar nichts. Alles. Was ist gar nichts oder alles?
Alles.
Alles.
Alles
und mehr. Alles und mehr. Aber es heißt auch Gott Vater. Das hat Jesus ganz oft gesagt. Vater Gott. Oder das Vater Unser. Vater Unser im Himmel. Also doch mal.
Aber er ist noch die Henne. Das ist eindeutig weiblich.
Die Henne? Wieso ist er die Henne?
Die Glucke.
Die Glucke da. Ach, die Glucke. Ach so. Aha. Ja. Ich glaube, es ist ein ganz großes Problem, der deutschen Sprache, überhaupt der Sprache, etwas zu beschreiben, was so unbeschreiblich ist, und das auch noch geschlechtsneutral zu beschreiben. So gibt es zum Beispiel im Deutschen eine Trinität der Pronomen. Er, sie, es, beziehungsweise der, die, das. Beim Mann ist man sich ganz klar der Mann. Die Frau. Das Kind. Das Mädchen. Der Junge. Auch beim Jungen war man sich schon sicher, beim Mädchen noch nicht. Aha. Also es ist nicht immer so eindeutig, zum Beispiel das Auto. Wobei ich doch sagen müsste, das Auto trägt doch eindeutig weibliche Züge. Bei der Verehrung, die ihr manche Männer entgegenbringen, muss das die Auto heißen. Nun gibt es aber auch Sprachen, die haben auch diesen Genus, zum Beispiel Französisch. Bei uns heißt es der Mond und die Sonne. Im Französischen heißt es die Mond und der Sonne. Und dann gibt es auch eine Sprache, die ist uns allen bekannt, die hat sowas gar nicht. Das Englische. The kid, the man, the woman, alles gleich. Und so ist ja im Deutschen schon diese Überlegung, wir können gar nicht anders denken als in diesen Kategorien. Das fällt uns ganz schwer. Und so denken wir, Gott, da ist irgendwas Männliches dahinter. Oder? Nicht? So vom Gespür her. Ist das nicht so? Aber wie du schon richtig gesagt hast, Gott ist das eigentlich gar nicht. Gott ist alles. Gott ist umfassend. Und es wird kaum besser ausgedrückt als an einer Stelle des Alten Testamentes. Und die steht in 1. Mose 1, Vers 27. Das wussten schon die alten Juden. Noch mehr davon. Das passt ganz am Anfang. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Diese Bildnishaftigkeit dieser ganzen Schöpfung, auch des Männlichen und des Weiblichen, wird hier ganz deutlich. Hier kommt zum Ausdruck, dass Gott alles in allem sei und noch mehr. Wenn wir uns einander betrachten, dann sehen wir den Ausdruck Gottes im Männlichen wie im Weiblichen. Deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Es wird ja sehr oft auch gerade von den Feministinnen beklagt, dass die Herrschaft des Mannes in unserer Gesellschaft, weil er immer noch nicht ganz gebrochen ist, dass die Quoten noch ein bisschen angehoben werden müssen und dass es ein altes Erbe sei, welches ja aus der Religion auch kommt und so weiter. Gerade das Alte Testament bietet eigentlich hier keinen Anhaltspunkt. Wir dürfen von Gott ebenso als Vater wie als Mutter denken. Und das ist auch schon erstaunlich, oder? Wer hat schon mal Gott sich als Mutter vorgestellt? Hat Gott mütterliche Züge und väterliche Züge? Natürlich. Einen kleinen Ausflug möchte ich noch mit euch machen. Und zwar, es geht um ganz alte Vorstellungen. Menschen machen sich seit Jahrtausenden Gedanken, wer wohl Gott ist. Und selbst der Name Gott in dem Sinne ist immer wieder ganz unterschiedlich gefunden worden. Und so gibt es diese Dreieinigkeit, die wir im Christentum kennen, gibt es nicht erst seit dem Christentum, sondern die haben schon alte Religionen davor schon gehabt. Ich möchte mal ein bisschen aus dem alten Ägypten plaudern. Dort gab es zum Beispiel mal einen Ahnherren. Also die Götter des Ägypten sind entstanden entweder aus Tieren, die man verehrt hat, gefürchtet hat oder für gut gefunden hat, Oder aus Menschen, die irgendwann mal gelebt haben und große Taten vollbracht haben, Herrschaften. Und so gab es im alten Ägypten zum Beispiel den Osiris. Und der Osiris hatte eine Frau, die Isis. Und die beiden, ja, schön sei da. Und die beiden hatten ein Kind namens Horus. Und diese Konstellation nennt man Triade, Göttertriade. Das waren für die Ägypter natürlich großartige Vorstellungen, aber auch Vorbilder. Und diese drei stellen ein ganz ursprüngliches Bild, das in jedem Menschen ist, dar. Nämlich das Bild einer vollkommenen Familie. Und ich bin mir sicher, dass dieses Bild auch Gott in jeden Menschen hineingelegt hat. Und dass dieses Bild mehr oder weniger angestrebt wird, mehr oder weniger zerbricht und mehr oder weniger immer wieder rauskommt. Das kannten schon die ganz alten Völker. Und so finden wir es in vielen alten Kulten wieder. Dieses uralte Bild. Dieses Bild. Mann und Frau gehören zusammen. Und bekommen Kinder. Und in diesem Nachwuchs geht das Leben weiter. Das hat Gott in den Menschen hineingelegt. Und das kommt in den unterschiedlichsten Religionen immer wieder vor, in verzerrter Art und Weise, in völlig missverstandener Art und Weise. Aber es ist da. Und so dürfen wir auch hier einmal ein bisschen schmunzeln, vielleicht ein bisschen es lockerer sehen, wenn wir von Gott reden. Gott, er widerspiegelt sich in uns. Wir können nie in originärer Form, in tatsächlicher Form von Gott reden, sondern wir reden immer nur von Gott, so wie wir ihn, so wie du ihn siehst. Denn die vollkommene Form, die können wir nie ergreifen. Und so finde ich es ganz klasse, dass in Jesaja, wo das eigentlich eine der ersten Male Gott als Vater bezeichnet wird, der Jahwe als Vater, in den Versen davor dieser Gott, in den Versen danach, dieser Gott als Mutter bezeichnet wird. Und das lesen wir einfach mal aus Jesaja 63, die Verse, den Vers 16. Da schreibt der Prophet Jesaja: Du Herr bist unser Vater, unser Erlöser von all das her. Das ist dein Name. Gott wird hier als Vater beschrieben. Wohlwissend, dass es nicht in dem Geschlecht, in dem Sextus gemeint ist, sondern als Vergleich, als Bild. Weil Menschen ja nicht anders denken können, aus seinen Bildern vergleichen. Gott ist ein Vater, der Erlöser ist. Einer, der überall steht und der einen in letzter Sekunde rettet. Und dann lesen wir in Jesaja 66, die Verse 10 bis 14, einen Vergleich, einen sehr mütterlichen Vergleich. Und Jesaja schreibt: Freut euch mit Jerusalem und jubelt über sie alle, die ihr sie liebt. Frohlockt, mit ihr in Freude. Ja, frohlockt, das ist ein altes Wort. Wer kann sich was darunter vorstellen, was ist frohlocken? Jubeln. Frohlocken, ja, das sagen wir nicht mehr, oder? Frohlocken? Jauchzen, ja. Also, während Freude noch sehr innerlich sein kann, so stelle ich mir das vor, also man kann sich auch innerlich freuen und keine Miene verziehen, da geht es bei Frohlocken schon nicht mehr, das muss raus. Das hüpft, das springt, das ist noch eine Steigerungsform. Jedenfalls sollen die sich jetzt freuen und frohlocken, die sollen überschießen vor Freude. Alle, die er über sie getrauert haben. Und dazu muss man wissen, dass Jerusalem und ebenso auch das Volk Israel hier in dieser Zeit kurz vor der Zerstörung stand, beziehungsweise schon zerstört war, und dass das Volk in die Verbannung geführt wurde. Das heißt, sie haben alles verloren. Es sind nur noch viele Menschen gefallen, getötet worden, und die haben alles verloren. Die sind von ihrer Heimat entwurzelt worden, die sind in ein anderes Land geführt worden, die mussten sich dort irgendwie zurechtfinden. Manche konnten Karriere machen, aber die meisten sind wohl eher in ihren Clans geblieben und mussten sich ducken, ja, nicht auffallen. Und nun sagt er, Jerusalem, freut euch mit Jerusalem. Das sind Heimatklänge. Das sind, da ist Geborgenheit zu spüren. Und damit es auch wirklich jeder begreift, was der Prophet hier meint, sagt er es weiter, damit ihr saugt und euch sättigt an der Brust ihrer Tröstungen. Und jetzt geht der Jesaja in ein ganz uriges Bild rein, nämlich in das Bild eines kleinen Kindes, eines Säuglinges, welches die Mutter festhält und Hunger und Durst hat und saugt. Wisst ihr noch, wie das gewesen ist damals? Wisst ihr das noch? Na gut, es gab jetzt zu einer bestimmten Zeit an die Flasche. Aber überlegt mal, das steckt in euch. Das habt ihr auch durchgemacht. Oder wer Mutter ist, der kann so ein kleines bisschen mehr das ahnen, was da vor sich geht bei seinem kleinen Kind. Damit ihr schlürft und euch labt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Oh, ist ein. Gibt es stärkere Worte als diese? Welche Tröstung Jerusalem bedeutet? Denn so spricht der Herr: Siehe, ich wende ihr Frieden zu wie einen Strom und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überfließenden Bach. Und ihr werdet saugen. Auf den Armen werdet ihr getragen werden. Und auf den Knien liebkost werden. Wie einen, den seine Mutter tröstet, will ich euch trösten. An Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ihr werdet es sehen. Und euer Herz wird sich freuen. Das sind starke Worte eines Mannes, eines Propheten, eines, der es sieht, wie ein verlorenes Herz, ein zerrissenes Herz zurückfinden kann zu dem Ursprung. Und mit diesen Worten malt er aus, wie es sein wird. Menschen wieder zurückfinden. Er malt aus, wie es ist, wenn Menschen getröstet werden. Und mein Eindruck ist, dass wir öfters mal auch einen Trost nötig haben. Ich glaube, so wie wir da sitzen, es gibt manchmal Situationen, da ist man ein Stück untröstlich. Da ist man verbittert. Da ist man geschwächt, gekränkt. Man hat sich arrangiert mit einer gewissen Entfernung zu anderen Menschen, mit einer gewissen Distanz. Und man wünscht sich sogar einen Trost. Und was der Jesaja verspricht, das ist Trost pur. Das ist, das wollte ich doch schon immer haben. Warum habe ich es verloren? Warum habe ich diese Heimat verloren in meinem Leben? Warum muss ich kämpfen? Warum muss ich leiden? Warum muss ich das alles durchmachen? Und jetzt kommt Jesaja und verspricht seinem Volk diese Tröstung. Es ist so schade, dass er das uns nicht zuspricht. Warum nur dem Volk Israel? Und das Volk Israel ist dann tatsächlich zurückgekehrt. Es hat Jerusalem wieder aufgebaut. Und ist getröstet worden. Aber, und da habe ich einen sehr interessanten Vergleich gefunden. Ich glaube, es ist uns näher, als wir denken. Er spricht hier von Jerusalem. Und seit Jesus wird gerne auch vom neuen Jerusalem gesprochen. Was ist das neue Jerusalem? Er hat da eine Idee.
Die neutestamentliche Gemeinde.
Die neutestamentliche Gemeinde? Wie kommst du denn darauf?
Ja, weil an Jesus glaubt.
Ja, okay, du glaubst an Jesus und du siehst diese Verbindung, die neutestamentliche Gemeinde. Das ist das neue Jerusalem. Was meint ihr?
Petrus schreibt ja auch, dass wir ein heiliges Volk sind, ja, wenn wir an Jesus glauben.
Das sagt der Petrus, ja.
Das heißt ja auch, dass man eingefropft ist in das Volk Israel. Also das gilt auch schon für uns.
Aha. Ich habe auch schon ein Weichen gesucht in der Bibel und habe gedacht, Mensch, das wäre es doch, dann wäre doch Jerusalem gar nicht so fern. Dann wäre das doch mitten unter uns. Dann sind wir doch der Tröstung gar nicht so weit entfernt. Ich habe ein Weilchen gekramt und habe dann doch Bibelstellen gefunden, die das belegen. Nämlich in Offenbarung 21, Vers 9 bis 11 steht, dass Jerusalem, das neue Jerusalem, das himmlische Jerusalem, also das Urbild aller Jerusalems, sagen. Das ist die Braut des Lammes. Und das Lamm, wer ein bisschen mehr in der Bibel gelesen hat, der weiß das schon, das ist Jesus Christus. Und die Braut und Jesus, das kennen wir vielleicht. Das ist der Bräutigam, der seine Braut nimmt. Und so steht in 2. Korinther 11, Vers 2, die Gemeinde ist die Braut des Christus. Aha. Die Gemeinde ist die Braut des Christus. Die Gemeinde ist Jerusalem, die Mutter, die Tröste, die Gemeinde, weiß ja die Gemeinde, nicht der Gemeinde. Spürt den Anspruch, den wir haben. Die Gemeinde soll Trösterin sein? Spürt ihr den hohen Anspruch, den die Gemeinde hier bekommt? Sagen eure Erfahrung, ist das so? Kann das sein? Kann es überhaupt möglich sein? Kann Gemeinde trösten?
Nach Pfingsten schon.
Nach Pfingsten schon, ja. Tut sie das heute?
Manchmal, manchmal nicht.
Manchmal, manchmal nicht. Ist es ihr Auftrag? Nichts vorsichtig, Katrin. Wisst ihr? Die Gemeinde steht ja nicht allein, sondern die Gemeinde ist ja ein Bau. Um euch was rumgebaut. Und es heißt so schön, Tempel des Heiligen Geistes. In ihr wohnt Gott. Und ganz am Anfang der Bibel heißt es in den ersten Versen: Und Gottes Geist brütete über den Wassern, schwebt über den Wassern. Gottes Geist hat hier durchaus etwas Mütterliches an sich. Gottes Geist in uns vermag Gemeinde zu prägen, dass sie trösten kann, dass sie aufnehmen kann, dass sie Heimat sein kann. Und das sollte uns bewusst werden, dass Gemeinde dazu da ist, mit Gottes Geist gefüllt zu werden. Das ist der Auftrag. Und wenn Gemeinde hier drin gewachsen ist, dann darf sie genau diese Aufgabe wahrnehmen. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Heimatlosigkeit es auch in unserer Stadt gibt. Wie viel Verlorenheit, wie viel Zerrissenheit, wie viel Niederlagen, wie viel Schmähung, wie viel innere Verletztheit, wie viel Verbittertheit. Das sind Menschen ohne Heimat. Das sind Menschen, die irren umher, die Schafe, die ihren Weg verloren haben. Das sind Menschen, die nicht sehnlicher sich wünschen würden, wieder klein zu sein und eine Mutter zu haben. Ja, sie kniet mit ausgebreiteten Armen, um ihr Kind, ihr geliebtes Kind in Empfang zu nehmen, es zu trösten, nur so wie eine Mutter es kann, dem Kind eine Heimat zu geben, zu Hause zu sein. Und das darf Gemeinde sein. Ich weiß, dass es ein hoher Anspruch ist und dass die Realität manchmal nicht ganz so hinhaut. Aber lasst uns darauf hinarbeiten. Lasst uns das bewusst sein, dass wir als Gemeinde Heimat geben dürfen, trösten dürfen. Und dazu zählt auch, sich einmal in den Arm zu nehmen. Aber auch wieder sich aus der Umarmung zu lösen. Die Distanz zwischen Nähe und Abstand auszuloten. Den anderen anzuschauen und versuchen zu verstehen. Ihn versuchen, mit Gottes Augen zu verstehen. Und ich wünsche mir, dass Gott uns hierzu seinen Heiligen Geist schenkt, dass er uns beschenkt und uns so fähig macht, diesen würdigen Auftrag des neuen Jerusalems zu erfüllen. Wollen wir es versuchen?